Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und schön, dass er Zeit hat, denn es ist echt viel los in seinem Leben. Kino, Fernsehen, Theater, Podcast, Interviews. Der Mann ist gefragt und super beliebt, auch deshalb, weil seine Figuren bei aller Skurrilität immer etwas zutiefst Menschliches haben. Ob als Ernie Stromberg, als Tatortreiniger Schotti oder jetzt in der Weihnachtskomödie als guter, wenn auch leicht mürrischer Nachbar Prange. Man ist ja Nachbar. Man muss ihn einfach gern haben und sich freuen, dass er hier ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Bjarne Mädel.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und ich bin auch froh, dass du so pünktlich bist, denn du hast ja echt eine lange Reise heute hinter dir, ne?
Das stimmt. Ich bin mit der Bahn von München nach Hamburg gefahren und das kann ja auch schiefgehen.
Es hat aber geklappt.
Wir hatten 20 Minuten Verspätung und da sind ja eigentlich alle schon am Feiern.
Das finden wir japanische Verhältnisse, würde ich sagen. Ja, fast schon auf die Minute. Pünktlich. Aber es sind ja immer 6 Stunden. Wie verbringst du eigentlich so eine Zeit im Zug, wenn du da unterwegs bist?
Ach, ich höre Sachen, ich lese Sachen. Ich wollte tatsächlich das Fußballspiel noch mal gucken.
Welches gestern?
Das von gestern, ja.
Bremen HSV?
Ja, das konnte ich leider nicht sehen, weil wir auf dieser Stromberg-Kinotour sind. Ja. Ich habe dann die letzten 12 Minuten auf dem Handy mit schlechtem Empfang geguckt und wollte es heute noch mal in Gänze gucken. Aber leider hat die Deutsche Bahn auch nicht so ein stabiles Netz. Also ich habe das Spiel immer noch nicht ganz gesehen, aber mir reicht ja irgendwie das Ergebnis eigentlich.
Und kommt da auch mal so Langeweile auf oder gehst du in ein Sportrestaurant?
Ich gehe mehr so in den inneren Kopf und da ist eigentlich auch immer was los.
Und die, die deinen Kopf sehen, erkennen dich wahrscheinlich, sprechen die sich jetzt an auf Stromberg und
ja, das passiert schon oft, aber ich fahre mit Maske zurzeit, weil ich habe jetzt gerade das Gefühl, es ist wieder so eine Erkältungswelle unterwegs. Und bei uns im Team waren auch 1-2 Leute krank und auf einer Kinotour ist es so, dass man viel Kundenkontakt hat, sage ich mal. Ja. Und jeder möchte noch ein Handyfoto erbeuten und dann kriegt man halt Viren von allen Seiten. Deshalb wollte ich heute in der Bahn mal so ein bisschen mit Maske unterwegs sein. Das ist ganz gut, weil dann werde ich nicht so viel angesprochen.
Ja, ist auch mal schön für diese innere Reise. Die du ja auch gemacht hast, wie du gerade gesagt hast. Ganz schön, wenn man eben einfach auch in Ruhe gelassen wird.
Wenn man sich
wird.
Ein bisschen verstecken kann, ist das in meinem Fall ganz gut.
Ich habe gehört, deine Mama ist ein großer Das-Fan. Guck die jetzt.
Ich gehe davon aus.
Magst du sie grüßen?
Ja, sehr gerne. Wo? In welcher Kamera?
Die zwei.
Ja, Ute Mama, hier, ich freue mich, dass du guckst. So sehen wir uns wenigstens mal. Also fast.
Wir freuen uns auch und sagen so unbekannterweise liebe Grüße.
Dass ich heute in Hamburg bin und nachher noch im Zeise-Kino und schaffe es aber nicht, meine Mutter zu besuchen.
Auch ehrlich?
Die muss morgen früh schon wieder auf die Kinotour. Das geht ja nicht ohne mich.
Aber das Gute ist ja, du kommst ja nach Hamburg. Sprechen wir gleich drüber.
Hamburg, seine Perle.
Für mich ist Hamburg zu Hause. Ich bin gerne hier. Hier sind meine Wurzeln.
Und hier nimmt seine Karriere vor über 20 Jahren am Schauspielhaus richtig Fahrt auf. Sein TV-Durchbruch? Mobbingopfer Ernie in Stromberg. Seine Rollen? Fies.
So, Rakete ist in Stellung.
Verrückt. Verspielt.
Ja, das ist mein Talent.
Und jetzt kehrt der Wahlberliner zurück nach Hamburg. Privat und im Film.
Ich mache auf.
Bjarne Mädel.
Ja, Rakete-Instellung finde ich ja immer noch sehr lustig, genau wie vieles andere. Es gibt, wenn du arbeitest, eigentlich immer was zu schmunzeln oder zu lachen, oder?
Oft, ja. Ich habe das Glück, dass ich halt so Texte spielen darf, die von tollen Leuten lustig geschrieben sind. Also der Tatortreiniger eben von Ingrid Lause und jetzt Prange von Andy Altenburg. Also es sind halt Leute, die wirklich den Alltag toll beobachten und dann pointiert schreiben können.
Was uns sehr freut, ist, dass dein Alltag demnächst wieder in Hamburg stattfindet. Du kommst nämlich zurück aus der Hauptstadt. Wie viele Jahre warst du jetzt in Berlin?
Ja, viel zu lang. Ich wollte da nur kurz sein und war 19 Jahre war ich jetzt Kreuzberger und freue mich auch wirklich, dass ich nach Hamburg zurückkomme.
Und was ist der Grund?
Auch verschiedene. Also meine Mama, die ich ja gerade grüßen durfte, ist ein Grund und dann eben auch das Schauspielhaus. Karin Bayer rief irgendwann an und fragte, ob ich Lust hätte, in einem Projekt mitzumachen. Da haben wir schon im Sommer geprobt, proben Anfang des Jahres nochmal und Premiere ist dann im Oktober. Also es ist so ein bisschen weit auseinander geteilt sind die Proben. Ja, das ist ein Grund und dann ist der HSV wieder in der ersten Liga. Also es gibt wirklich genug Gründe, nach Hamburg zu kommen.
Was aber schwierig ist, sagen alle, die es versuchen, ist eine Wohnung zu finden. Hattest du da Glück?
Ich hatte wahnsinniges Glück, ja. Ich habe das ein bisschen gestreut im Kollegenkreis, dass ich was suche und dann meinte eine Kollegin, dass schräg gegenüber in ihrer Straße ein Pärchen auszieht und die suchen jemanden. der da reingeht. Und ja, da habe ich zugeschlagen.
Und was ist geworden? Altbau, Neubau oder kleinmuckelig, großherrschaftlich?
Es ist, sagen wir mal, Altbau, aber so modernisiert vielleicht. Mhm.
Also sowas. Also muss nicht mehr ganz viel machen, sondern kann es direkt einziehen.
Ich kann mehr oder weniger direkt einziehen. Es gab schon einen befreundeten Maler, der mir geholfen hat, jetzt im Vorfeld. Und es ist von wegen muggelig, es ist im vierten Stock ohne Fahrstuhl. Aber das tut mir auch immer ganz gut.
Also, bestens.
Ich dachte, ich muss dieses Training in meinen Alltag einbauen. Und da kann ich ja nicht anders.
Nee, das Fitnesscenter also, hat
ich muss da spätestens abends einmal hoch.
Genau. Und sind die Kisten schon gepackt oder wann ziehst du genau um oder bist du schon drin?
Ja, ich bin also in Berlin steht schon alles in Bananenkartons gepackt und ich bin jetzt eben gerade so viel unterwegs, dass ich gar nicht dazu komme. Aber wir ziehen am 22.12. um, das heißt Weihnachten wird ausgepackt. Keine Geschenke, aber Bananenkartons.
Hast du mal ein strammes Programm? Also besinnlich ist es bei dir nicht in der Vorweihnachtszeit?
Nee, gar nicht, aber ich hoffe dann eben, dass ich an Weihnachten mal zum Schlafen komme.
Also wir freuen uns und deine Freunde freuen sich vor allem, dieser hier besonders.
Ja. Jane, teurer Freund. Ja, eine Grußbotschaft, das mache ich natürlich immer wieder sehr, sehr gerne. Ich bin hier auch gerade unterwegs in Berlin, um für unseren gemeinsamen Film Prange, man ist ja Nachbar, eigentlich ist es ja dein Film, ich bin ja nur der Störfaktor sozusagen, hier Promotion zu machen. Und erstmal natürlich sowieso nur der HSV, ist ja klar, wir haben jetzt hier spektakulär gewonnen in der Nachspielzeit gegen Stuttgart. Und dass du auch wieder nach Hamburg kommst, das freut mich natürlich besonders und bedeutet für mich, dass wir einmal mehr gemeinsam zum HSV gehen können. Und dass wir dann eine gute Zeit haben. Also deswegen, ich freue mich und bis bald.
Ja, ganz toll, echt. Das überrascht mich jetzt. Ja, also es ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten bei Prange. Also er hat mir ja die große Ehre erwiesen, als Ditsche beim Tatortreiniger aufzutauchen. Dann durfte ich auch in seinem Imbiss mal vorbeigucken. Aber dass wir beide zusammen was gemeinsam entwickeln, das war jetzt das erste Mal. Und das ist eine Riesenfreude.
Ihr seid auch gut befreundet. Wodurch oder seit wann? Wie habt ihr euch gefunden?
Also wie ich das ergeben hat, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber wir gehen tatsächlich gerne zusammen ins Stadion. Und Olli hatte immer zwei Dauerkarten und er hat mich dann mitgebracht. Wenn ich mal in Hamburg war und da er jetzt ja auch weiß, dass ich hierher ziehe, meinte er, eigentlich kannst du die auch gleich ganz nehmen und ich habe dir quasi jetzt eine Karte übernommen und das heißt, wir gehen tatsächlich gerne zusammen Fußball gucken.
Und da ist er dann auch nicht so ein Störenfried wie in Prange?
Nee, wir sind nicht so eine Pöbler irgendwie, also nicht, wir prangern da Sachen nicht so an, sondern gucken einfach gern konzentriert Fußball und freuen uns natürlich auch lautstark, wenn wir gewinnen, das ist klar.
Aber passiert ja jetzt wieder öfter, offensichtlich.
Hoffentlich.
Die Idee und das Buch zum Film, in dem du Ralf Prange spielst, diesen grummeligen Nachbar mit großem Herz im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, der kommt von Comedy-Autor Andreas Altenburg und für unsere Hörer natürlich ein alter Bekannter, denn aus seiner Feder kommen auch die NDR-Kultserien Frühstück bei Stefanie, die Fräses oder jetzt aktuell die Kuroase. Christopher Braun hat ihn getroffen.
Nachbarschaft. Manchmal Himmel, manchmal Hölle.
Sag mal, die sollen ihren Scheiß hier nicht vor meiner Haustür abstellen.
So kennt sie auch Andreas Altenburg, Comedy-Autor. Er hat sich all diese Nachbarschaftsgeschichten bei Prange ausgedacht.
Keiner.
Das ist sehr autobiografisch, weil hier ist immer der absolute Halloween-Alarm.
Ich habe keinen Naschkram im Haus.
Deswegen mache ich meistens das Licht aus und verstecke mich entweder hier oder irgendwo im Flur und laufe auch so. Das ist einfach unangenehm, wenn man keine Süßigkeiten da hat.
Alltagsszenen wie diese macht Andreas Altenburg schon lange regelmäßig zu Comedy Gold. Früher bei Frühstück bei Stefanie und den Fräses, heute unter anderem bei der Kuroase bei NDR 2.
Man steht einfach irgendwo am Käsetresen und hat ein unglaublich absurdes Gespräch mit einer Käserei-Fachverkäuferin und daraus ergibt sich dann entweder ein Sketch fürs Radio oder eine schöne Anekdote für einen Roman oder ein Drehbuch oder einen Film, Podcast, was auch immer.
Und er geht eben nicht nur mit offenen Augen durchs Leben, er wohnt auch so. Als sein Verlag auf ihn zukommt und sich damals zunächst einen Roman vom NDR-Mitarbeiter wünscht, liegen die Geschichten also direkt vor der Haustür.
In Nachbarschaft steckt ja alles drin. Das ist ja im Grunde eine Blaupause für unsere ganze Gesellschaft.
Ja, oh, Frau Schönborn.
Hier kommt alles zusammen. Man ist aufeinander angewiesen. Man kann eigentlich auch nicht hier alleine in dem Haus bestehen. Man braucht alle anderen dazu. Und deswegen ist es ein spannendes Thema.
Viel Freude damit. Könnte ich noch den Benachrichtigungsschein?
Pranger.
Ich muss erst mal zugeben, dass keine Figur, die ich bisher entwickelt habe, so nah an dem echten Andy Altenburg dran ist wie Ralf Prangel. Auch wenn das vielleicht nicht viele glauben. Aber so ein bisschen weirdes und schüchternes, soziophobes.
Hier, wegen Silvester. Ich weiß, dass du gerade guckst. So, was bringst du jetzt fürs Buffet mit?
Ich denke, das gibt eine Umlage.
Nee, vom Komitee heißt das jetzt, jeder bringt was mit. So, ich mach Gemüseplatte.
Was denn für ein Komitee?
Ja, ich.
Du kannst mich mal am Arsch lecken.
Du kommst also nicht. Gut, alles klar.
Nee, komm ich auch nicht. Und da könnt ihr hier alle einen drauf lassen. Das schwöre ich euch.
Prange. Eine Fülle von Nachbarschaftsgeschichten, inspiriert vom echten Leben. Und davon hat er in 20 Jahren Hamburger Hausgemeinschaft so viel erlebt,
dass ich mich mit Bjarne Mädel und Olli Dittrich zusammengesetzt habe. Und wir haben überlegt, ob wir da nicht auch ein schönes Hörfunkformat draus machen können.
Überlegt und realisiert. Barmbek Bump heißt der fiktionale NDR-Comedy-Nachbarschaftspodcast. Es geht um Liebe, um Hausgerüche, zugestellte Treppenaufgänge, Tiere im Haus, Paketannahme und Wrestling. In einem typischen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Barmbek.
So cool, Glückwunsch zu diesem wunderbaren Film und vor allem beides gut, Film und Podcast. Aber wir sprechen jetzt erstmal über den Film. Was würdest du selbst sagen, ist der Prange für einer?
Es ist so der so ein Frührentner, ne? So ein Nörgelpott eigentlich. Also wie gesagt, das steckt ja schon im Namen drin, er prangert die Sachen an. Es ist eigentlich ein nerviger Nachbar, den man nicht unbedingt haben möchte. Aber er hat ein großes Herz und er begegnet allen gleich schlecht gelaunt, sage ich mal. Und das ist ja ein Film übers Gelingen. Yeah. Und wie das so klappt in so einer Hausgemeinschaft irgendwie mit diesen unterschiedlichen Leuten, da ist dann halt auch mal so ein Prange dabei.
Und er ist nicht nur schlecht gelaunt, er ist auch schlecht frisiert, hat so eine Frise, Schnauz. Ist das echt? Oder?
Das ist alles echt, ja. Also es ist tatsächlich eine Dauerwelle, die mir da gemacht wurde. Und der Schnurrbart ist auch wieder echt. Also ich lasse den wachsen. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn man da was klebt. Irgendwie. Das ist dann immer so ein Fremdkörper im Gesicht. Und so geht's. Wenn ich so eine Mütze auf habe, ist das auch mit der Frisur. War das nicht so problematisch.
Und die Brille natürlich auch. Du als Brillenmann des Jahres musst ja auch einen Titel verteidigen.
Also natürlich.
Auch in der Rolle. Hilft so ein bisschen Verkleidung schon?
Absolut. Also immer, finde ich. Also wenn man morgens in den Spiegel guckt und sieht dann so aus wie Prange, dann ist man schon mal sehr weit weg von sich privat. Und dann, also mir hilft das sehr. Ich verwandle mich ja gern, soweit das glaubwürdig, authentisch möglich ist. Und zum Glück habe ich noch ein paar Haare und da kann man noch was draus machen.
Also der nimmt ja nicht nur die Pakete an, sondern er verliebt sich auch in die Paketzustellerin. Und das ist sehr zauberhaft, weil er wahnsinnig ungeschickt ist. Also er hat gar keine Übung. Ich glaube, er hatte, irgendwann sagt er das, noch nie eine Freundin. Deshalb weiß er gar nicht, wie ran er nicht schmeckt, so ungefähr. Ne? Er hat keine Ahnung und nimmt sie dann mit in den Baumarkt. Erstes Date. Das ist alles unglaublich komisch. Klappt's denn am Ende? Spoilerst du schon?
Ich wollte eigentlich nicht spoilern, aber es ist auch nicht ganz so wichtig, weil das ist ein bisschen absehbar natürlich. Aber ich finde es trotzdem, dass wir es geschafft haben, zu rühren oder zu berühren. Das liegt natürlich auch an der großartigen Kollegin Katharina Marie Schubert. Die war nicht so schwer, sich in die zu verlieben, sage ich mal.
Das ist zauberhaft.
Sind zwei so verlorene Seelen, die können das ja beide nicht und sind auch so ruppig im Umgang. Und man wünscht sich das aber trotzdem, dass sie es hinkriegen, irgendwie auf ihre Art. Und es ist tatsächlich ein berührender Film geworden, ohne kitschig zu sein. Und das finde ich besonders daran.
Ich habe dir gerade schon gesagt, ich hatte wirklich einen Kloß im Hals an einer Szene. Und ich glaube, ich hatte einen Kloß im Hals, als diese komischen Kaffeebons da in der Pfütze gelandet sind. Und
das muss man erst mal schaffen, dass so treue Karten einen zum Bein.
Ja, ehrlich, dass du wirklich so richtig so, gerührt. Es ist eigentlich so ein bisschen so eine schöne Weihnachtsgeschichte. Könnte man jetzt immer vor Weihnachten zeigen.
Es ist halt ohne Kunstschnee mit drin. Bei uns ist Regen und 11 Grad. Aber es ist trotzdem, hat das trotzdem was sehr Weihnachtliches, Verbindendes, ne, mit dieser Gemeinschaft. Also ja, passt genau in die Zeit und spielt auch von Halloween direkt bis Silvester. Also passt perfekt.
Wir gucken mal rein.
Riecht schon wieder ganz schön heftig hier bei ihm, ne?
Ja, aber ich mag das, ja. Ich finde, das hat was Kerniges. Ja. Aber ich liebe auch Grillen, so richtig schön mit Holzkohle.
Das ist ein Kugelgrill.
Schön mit Holzkohle noch. Ich find's kerniger.
Ist das eine Schaumtapete?
Vinyltapete. Trägermaterial ist Papier, hochwaschbeständig, gut lichtbeständig, spaltbar, äußerst strapazierfähig, eine ganz kurze Weichzeit. Ja, und das ist das.
Ja, es sind ja auch schlagende Argumente, Vinyltapete.
Absolut.
Selbstklebend, belastbar. Auf Papierbasis, belastbar, der Grill, also kerlich. Funktioniert hier in diesem Fall bestens. Was ich interessant fand, ist, dass Andreas Altenburg gerade gesagt hat, es war noch nie eine Rolle so autobiografisch für ihn, also wo er sich so wiederfindet.
Das ist schlimm.
Wie ging es dir?
Also von mir ist es sehr weit entfernt, aber ich finde das sehr interessant, dass, dass er sagt, dass es ihm so ähnelt. Das muss ich jetzt mal beobachten, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Also ich fand vor allen Dingen lustig, dass er, also es sah so aus, als würde er so mit einem Finger tippen. Ich meine, der Mann ist Autor, der muss dann mal mit 10 Fingern arbeiten.
Ich tippe auch
also.
So.
Ja,
aber, naja,
aber
er,
aber es ist sein Beruf. Also insofern, da muss auch drüber.
Hast du mehr erwartet?
Da muss auch drüber noch geredet werden. Ja.
Ich meine, wir sehen hier euch drei auch, weil ihr ja auch diesen Podcast zusammen macht. Der hat sich irgendwie daraus ergeben oder was ist das für ein Podcast?
Ja, das ist tatsächlich diese Alltagsgespräche, was so im Hausflur stattfindet. Davon hat er ja noch unzählige Sachen in seinem kranken Kopf, sage ich jetzt mal positiv. Und ja, das gab irgendwann die Idee, dass diese beiden einfach so gutes Duo sind, dass man die doch noch ausbauen kann. Ich habe persönlich gesagt, ich mache keinen Podcast, weil ich verstehe das immer nicht, zwei Leuten so beim Reden zuzuhören, finde ich meistens nicht so spannend. Aber das ist ja was Besonderes, weil es sind alles geschriebene Texte von Altenburg. Und insofern weiß ich gar nicht, ob es das schon gibt. Ein Podcast mit fiktiven Menschen habe ich, glaube ich, noch nicht gehört.
Also mehr wie ein Hörspiel eigentlich.
Für mich ist es eine Hörspielserie, ja. Weil ich kann dann immer sagen, ich mache keinen Podcast. Also es ist, für mich ist es eine Hörspielserie.
Und das machen du und Olli zusammen und wie gesagt, Altenburg schreibt euch die
er schreibt
Rolle?
Er spielt eben auch die anderen
improvisiert
Figuren.
Improvisiert ihr auch?
Nee, wir improvisieren gar nicht. Okay. Also nee, das ist alles geschrieben und er spielt die Figuren, die dann noch so auftauchen. Mhm. Weil man das Ganze, wir haben ja ein tolles Ensemble im Film, aber die konnte man jetzt nicht alle auch noch bezahlen. Insofern spielt er die dann selber.
Ich fand auch ganz interessant, du hast ja auch schon mal geliefert, einen Film gemacht, da bist du der total gestresste Paketzusteller. Jetzt verliebst du dich in eine Paketzustellerin. Ist es irgendwie Zufall oder?
Es ist Zufall, aber der erste Film hat mir Glück gebracht. Da ja. gab es einen Grimme-Preis. Insofern irgendwie habe ich gedacht, naja, dann sollte ich bei dem Thema bleiben. Irgendwie.
Und tust du das auch privat? Bist du ein Paketebesteller, nicht nur Annehmer, sondern auch Besteller?
Ich versuche wirklich so wenig wie möglich zu bestellen. Irgendwie, manchmal geht es ja gar nicht anders. Man kriegt bestimmte Dinge eben nicht mehr irgendwo so, sondern muss sie dann online bestellen. Und dann komme ich auch nicht drum rum. Aber ich bin auch nicht jetzt so ein wahnsinniger Dauerkonsument. Ja. Also ich versuche immer nur das zu kaufen, was ich auch wirklich brauche.
Manchmal ist es ja ganz praktisch für Leute oder Freunde, Liebe, Familie, die ein bisschen weiter weg wohnen, dass man denen was bestellt. Bist du einer, der gerne und gut schenkt oder sagst du, das brauche ich nicht an Weihnachten?
Doch, ich bin, es ist blöd, wenn man das von sich selber sagt, aber ich schenke wirklich gern, weil ich anderen gerne eine Freude mache und ich versuche auch aufmerksam zu sein übers Jahr und zu wissen und mich daran zu erinnern, wer was gerne haben möchte oder wer was gut leiden kann. Ich kann sehr schlecht Geschenke annehmen, weil ich kann da nicht gut spielen. Mhm. Also wenn mir was nicht gefällt, dann kann ich das nicht verbergen. Ich möchte dann nicht lügen, weil ich habe dann Angst, dass ich nächstes Jahr dann wieder sowas kriege. Also sage ich, das ist total lieb gemeint, aber ich werde es nicht anziehen. Oder ich finde es total schön, aber ich werde es nicht benutzen. Kannst du es nicht selber besser gebrauchen als ich? Also ich gebe die Sachen dann gerne zurück und das finden dann viele unverschämt.
Ja, es tut ja auch ein bisschen weh, aber ich kann es verstehen. Ich tue mich auch schwer, Freude zu spielen.
Es setzt mich so unter Druck, weil ich ja weiß, da stecken Gedanken, das ist lieb gemeint und so. Und dann macht es mir irgendwie ein extrem Problem, wenn ich dann das nicht mag.
Also dann doch lieber Olivenöl, Salz oder Zeit schenken.
Ja, ja, genau,
was man gebrauchen kann.
Absolut.
Gedreht wurde Prange in der Jahresstadt. Das ist ein architektonisch sehr bedeutender Stadtteil in Hamburg, in Alsternähe, gebaut in den 20er Jahren im Stil der neuen Sachlichkeit. Merkmal Backstein, soweit das Auge reicht. Und Andreas Moll schaut mal hinter die historischen Fassaden dort.
Dies ist die Geschichte der Jahresstadt. Er ist ihr auf der Spur, dieser Stadt in der Stadt in Hamburg-Winterhude.
Ich habe Architektur studiert und interessiere mich deswegen auch für Baukultur. So habe ich mal angefangen im Häuserkampf, sage ich immer. Also für Erhalt von denkmalgeschützten Häusern habe ich mich eingesetzt. Dann bin ich irgendwann hier auch zur Jahrestadt gekommen.
Seit 6 Jahren leitet Marco Hosemann das Jahrestadt-Archiv. Hier kommen Bürgerinnen und Bürger zusammen, die sich mit ihm über die Geschichte und Gegenwart des Stadtteils austauschen. Die Idee dahinter ist so aktuell wie historisch.
Vor 100 Jahren hat man sich mit der Jahrestadt und anderen Siedlungen vorgenommen, die Wohnungsnot zu lösen. Hat es nicht geschafft. Und man muss ja sagen, ne, heute haben wir wieder eine Wohnungsnot. Und da kann man, glaube ich, ganz viel von der Jahrestadt auch lernen.
Vor dem Bau der Jahrestadt zwischen 1927 und 1929 leben zu viele Menschen begrenzt in den engen Gängevierteln. Nun sollen sie mehr Platz und Lebensqualität bekommen in dieser Großsiedlung auf der grünen Wiese. Nach Vorgaben von Oberbaudirektor Fritz Schumacher entwerfen 20 Architekturbüros den modernen Stadtteil. Besonders bedeutend die Abkehr von der üblichen urbanen Bebauung. Das sieht man heute noch.
Gleich geblieben ist halt die städtebauliche Situation, also der gebrochene Blockrand, ne, dass halt die Gebäudehöhe hier nicht weitergeführt wird, sondern hier auf Erdgeschoss und erstes OG begrenzt bleibt, um halt eben Luft in den Innenhof zu lassen, weil das war halt das Credo der damaligen Zeit im Städtebau, Licht, Luft und Sonne.
Das Resultat ist beispielhaft für das neue Bauen im Hamburg der 1920er.
In dieser Reformbewegung ging es halt nicht nur darum, die Wohnverhältnisse an sich zu verbessern, also gesündere Wohnungen zu schaffen, sondern auch das Umfeld mitzudenken. Und für eine gesunde Luft braucht es Grün. Und davon zeugen halt diese grünen Innenhöfe hier in der Jahrestadt.
Sie überdauern auch den Zweiten Weltkrieg, dessen Spuren ein paar Straßen weiter noch zu sehen sind.
Wir sind jetzt hier bei dem Block, wo auch der Film gedreht wurde mit Bjarne Mädel. Und genau, was es hier Besonderes gibt, ist der Weiße Pfeil. Ne, den kennt man auch vielleicht von anderen Gebäuden und viele Menschen wissen gar nicht, was es damit auf sich hat. Das ist eine Markierung für einen Luftschutzraum, weil im Zweiten Weltkrieg wurden hier nachträglich in der Jahrestadt die Kellerräume zu Luftschutzräumen ausgebaut.
Viel wird zerstört und originalgetreu wieder aufgebaut. Zur Geschichte der Jahrestadt gehört ein besonderes Bilderbuch.
So, das hier ist unser größter Schatz. Das ist, wir nennen ihn Kaiseratlas. Und der ist von Wilhelm Kaiser erstellt worden, als junger Mann, nämlich als Abschlussarbeit an der Winterruder Reformschule 1949.
Die Geschichte der Jahrestadt zum Anfassen.
Das ist das Bild der Jahrestadt 1949. So sah es dann nach dem Wiederaufbau aus. Und jetzt gehen wir eine Zeitschicht nach hinten und da sehen wir die Kriegszerstörung. Dann geht man wieder eine Zeitschicht weiter und da sieht man, wie die Jahrestadt aussah 1932, also als sie weitestgehend fertiggestellt war. Und so sah es 1914 aus. Heide in Lila dargestellt, Tümpel, Moor, Wiese und natürlich Wasser. Und hier die Jahrestraße, die ja letztlich auch Namensgeberin für dieses neue Viertel hier wurde.
Die nach wie vor moderne Jahrestadt.
Ja, und wir haben beide schon wieder was gelernt. Das mit dem Pfeil wusstest du auch nicht, obwohl du da gerade gedreht hast. Ne?
Ich dachte irgendwie, da ist das ein Wasseranschluss für die Feuerwehr oder
Kannst du mal sehen. Luftschutzkeller, ne? Wer weiß. Hoffentlich brauchen wir den nicht irgendwann nochmal. Aber wie war es für dich, da zu drehen? Das sind ja recht klein, zumindest wirkt es so, in dem Film, kleinen, engen Wohnungen.
Wir haben wahnsinniges Glück gehabt, dass wir diese beiden Hochparterre-Wohnungen nebeneinander irgendwie leerstehend hatten. Also die eine stand wirklich leer, die Prange-Wohnung, die konnten wir komplett irgendwie einrichten. Und die andere Wohnung wurde uns zur Verfügung gestellt. Ich glaube, da wohnt ein Spanier, der aber ein paar Monate irgendwie in Spanien ist. Yeah. Und das war natürlich ein perfekter Ort. Zum Drehen war es sehr beengt. Man lernt sich dann sehr gut kennen in so einem Team, weil man muss immer aneinander vorbei. Und wir haben als Ensemble auch oft, hatten wir den einen Raum, das eine Wohnzimmer, als Aufwärmraum. Yeah. Wir haben ja im Winter gedreht, wo es kalt war. Und das war immer schön muggelig da miteinander. Also wir haben immer gesagt, vielleicht würden wir nicht so gern mit den Figuren zusammenleben, aber wir in dem Ensemble könnten uns vorstellen, da zusammen einzuziehen.
Also in der einen Wohnung wohnst ja du, in der anderen wohnt Roder, der von Olli Dittrich gespielt wird, dein genau. Wie er selbst sagt, Störenfried, ja, Nachbar, ne? Die sich also seit 40 Jahren kennen und immer irgendwie so ein bisschen...
Ist ja die andere, ist ja die zweite Liebesgeschichte eigentlich. Also die beiden können auch nicht ohne einander und liefern sich da immer so kleine Scharmützel. Aber irgendwie merkt man auch unten drunter, ist da eine Zuneigung vorhanden. Und er sagt ja irgendwann, seit 40 Jahren nervst du mich. Das heißt, die sind da wohl schon, haben da mit ihren Eltern als kleine Butchis schon gelebt, ne?
Butchi ist auch so ein süßer Ausdruck. Ja. So heißt ja auch der eine Junge, der aus dem dritten Stock, glaube ich,
immer
zu dir kommt und deinem verrückten Tourette-Papagei.
Ja, ein Riesenglück, dass wir den gefunden haben. Ne? Ja. Also bei Kindern ist es ja oft so, wenn die schlecht sind im Film, dann kippt der ganze Film, finde ich, weil dann merkt man so, dass es alles eben so tun, als ob ist. Und der Sammy, ist einfach ein Talent und hat das ganz, ganz toll gemacht.
Man merkt bei dir oder bei euch aber auch immer, dass ihr euch alle mögt und gut versteht. Und ich habe irgendwie, hast du mal erzählt, dass du auch das wichtig für dich ist, dass es eine Filmfamilie ist, ne? Wenn du schon so viel Zeit miteinander verbringst, dass man sich mag.
Wir haben das, weil gerade Stromberg ja auch in den Kinos ist, da hatten wir bei der ersten Staffel einen Tonangler, der das total doof fand, was wir da gemacht haben. Und der stand immer in der Ecke, als hätte er irgendwie eine Zahnwurzelentzündung oder so. Und der zieht dann die ganze Stimmung runter. Also wenn einer dabei ist, der das doof findet, dann fängst du auch an zu zweifeln und denkst, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so komisch, weil vielleicht hat er ja recht. Und dann ist es tatsächlich schöner, wenn man sich vertraut und alle zusammen so an einem Strang ziehen. Und wenn alle das Gefühl haben, wir machen was Schönes zusammen. Das ist mir wichtig. Das ist dann tatsächlich beim Film auch so wie beim Theater so ein Ensemble-Gefühl. Und das war jetzt bei Stromberg, schon wieder Stromberg, aber da war das wirklich so, dass wir machen das ja seit 20 Jahren. Ja. Und da waren viele hinter der Kamera dabei, die von Anfang an auch schon da waren. Das heißt, es ist wirklich ein sehr vertrautes Miteinander dann.
War das auch ein Grund, warum du jetzt gesagt hast, nach so vielen Jahren, 20 Jahren, wie gesagt, war ja dein Durchbruch 2004. Und es war so eine erfolgreiche Serie, Kultserie, mit Christoph Maria Herbst als fiesem Möpp, als Chef, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich mache noch mal mit. Weil du hast ja zwischendurch immer gesagt, also ist für dich auch abgeschlossen. Ne? Willst du auch nicht daran?
Ja, war es tatsächlich. Wir haben aber jetzt gedacht, ach, das könnte spannend sein, mal zu gucken, was mit diesen Figuren wirklich in den 10 Jahren Pause passiert ist. Also, dass man wirklich nicht sagt, man dreht das jetzt historisch und knüpft da an, wo wir damals aufgehört haben, sondern man sagt, nee, es sind wirklich auch für die Figuren 10 Jahre vergangen. Und wie ist so eine Berthold Heisterkamp, den ich da spiele, als Erwachsener? Der war ja immer so eigentlich 12 Jahre alt und irgendwie sehr neurotisch und vorpubertär. Und wie ist der jetzt so als Mann? Also, das fand ich sehr spannend.
Können wir uns ja mal anschauen, wie der jetzt aussieht, so als Mann. Kleine Szene.
Also, der erste Schritt ist, dass man um Entschuldigung bittet. Wenn man jemanden verletzt hat. Da habe ich ein ganzes Kapitel drüber in meinem Buch. Ja, wobei erstmal wichtig ist, zuhören. Weil wenn man das nicht macht, dann weiß man ja gar nicht, wo, wer, was für...
Jetzt setz dich halt mal hin. Entspann dich doch
Ja, du hast dich sehr verändert, aber der Chef weniger, ne? Das interessiert dich
nicht. Das ist erstaunlich, ja. Also auch optisch meine ich jetzt. Ja. Christoph hat sich ja wirklich, der sieht ja aus wie damals.
Oder?
Ja, ja.
Aber auch inhaltlich. Also ich meine, der war ja super politisch inkorrekt. Das war ja das Besondere, dass er sich getraut hat, Sachen zu sagen. Damals schon hat man gedacht, ups, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Heute würde man denken, darf er das gar nicht mehr sagen, oder?
Ja, also er macht es ja trotzdem. Also der ist jetzt nicht weichgespült, sondern der Stromberg bleibt so schlimm, wie er immer war. Es ist halt die Frage, wie wir jetzt auf ihn reagieren, ne? Also bestimmte Sachen waren ja damals schon furchtbar und die sind jetzt nicht weniger furchtbar. Also ich bin in Gedanken, Entschuldigung, noch gerade bei diesem Vertrauten, weil auch bei Prange war natürlich hinter der Kamera auch ein Team. Ja. Der Kameramann Christian Leschner, der hat den Tatortreiniger gedreht, der hat Sörensen gedreht, also Lars Jessen, mit dem habe ich schon viel gemacht. Also das ist toll, wenn man so arbeiten kann. Also,
und immer wieder auf die Guten und Netten trifft.
Und eben nicht so ein Chef hat, wie Stromberg einer ist. Das ist eher unangenehm.
Der Stromberg läuft ja jetzt als Kinofilm und ist, glaube ich, sogar auf Nummer 1 und ihr seid auf Promotour, das heißt, ihr reist wirklich durch die Kinos dieser Republik, auch gerade in München, und beantwortet die Fragen, wie reagieren denn jetzt eure Fans auf den neuen Stromberg?
Auch da, wo wir jetzt waren, und wir waren wirklich in so Riesensälen mit ein paar hundert bis zu 1000 Menschen und so, die sind alle recht begeistert. Also es kann natürlich sein, dass die es doof finden, entweder schon gegangen sind oder sich nicht bemerkbar machen. Ja. Also denen es gar nicht gefällt, die machen sich so im Netz bemerkbar. Also da merkt man, es gibt eben doch einige, die hauptsächlich diese sexistisch-rassistischen Sprüche lustig fanden und den Rest irgendwie gar nicht so unbedingt gebraucht haben. Die sortieren sich gerade so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Aber sonst halten uns, wir haben ja wahnsinnig treue Fans. Wir hätten, ohne diese Fans hätten wir das ja gar nicht so lange machen können. Am Anfang waren wir ja alles andere als ein Erfolg, schlechte Quote und so. Und dann haben aber die Fans mit uns durchgehalten. Und den ersten Film haben wir ja auch nur über Crowd-Investment, über die Fans finanziert. Da haben die Fans uns 1 Million Euro gegeben. Was wir mit Rendite von 16% zurückzahlen konnten. Und das ist aber gesetzlich nicht mehr erlaubt. Das hat sich geändert. Aber wir haben es ja jetzt wieder geschafft, also ohne Filmförderung einen Film auf die Beine zu stellen, der den Leuten Spaß macht. Also zumindest haben wir das Gefühl, wenn wir mit dabei sind, wir waren ganz oft jetzt vor dem Film, bevor er losgeht, in den Kinos und Hallo gesagt. Aber da, wo wir nach dem Film waren, sind wahnsinnig spannende Gespräche auch entstanden. Also dass wir machen dann ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen. Ja. Und das macht echt Spaß, ist schön.
Also toll, Glückwunsch auch zu dem Erfolg und freut mich sehr für euch. Mit Prange bestimmt genauso. Der läuft ja schon in der Mediathek, aber Mittwoch dann um 20:15 in der ARD und kriegt bestimmt auch Millionen Zuschauer, bin ich sicher. Du spielst ja so oft so skurrilere Typen. Wie bist du eigentlich privat? Bist du da ein ganz charmanter, ein Kümmerer, einer, der gut zuhören kann? Oder bist du eine fiese Möb? Wie bist du?
Beschreib dich mal. Als schwer für mich selber zu sagen. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin sehr weit weg von den Figuren, die ich da spiele. Ja. Also vor allen Dingen diese Serienfiguren, die ich gespielt habe. Ich glaube, am nächsten dran war ich mir selber bei 24 Wochen, bei diesem tragischen Film. Mhm. Weil das Thema da so ernst war, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt keine Figur spielen. Ich muss mich diesem Thema zur Verfügung stellen und dann gucken, wie ich das aushalte. So. Da habe ich das Gefühl, die Leute, die mich kennen, haben mich da am ehesten wiedererkannt. Man erkennt natürlich immer meinen Humor oder mein Timing-Gefühl. Also dass bestimmte Figuren würden halt anders sein, wenn sie jemand anders spielt. Insofern hat das schon was mit mir zu tun. Aber ich bin von der Persönlichkeit sehr weit weg, von Heisterkamp, von Schotti, von Dietmar Schäffer und jetzt zum Glück auch von Prange. Also wie ich selber bin, das kann ich schwer sagen.
Eher so ein Ernster oder gar nicht so?
Also ich freue mich, ich bringe schon gern Leute zum Lachen. Ja. Ich lache selber nicht so viel. Ich bin nicht so extrovertiert. Also was er jetzt gemacht hat, sich auf die Bühne stellen und singen und so, das ist gar nicht so meins. Ich glaube, ich bin da eher ruhig, ja, und nachdenklich so vielleicht. Aber ich mag schon auch gern Leute zum Lachen bringen. So ist es nicht. Aber,
und auch einer, der mal fragt und nicht nur darstellt.
Ja, ich frage auch mal nach, wie geht's dir denn so? Aber klar, ich bin natürlich auch sehr egozentrisch, sonst wäre ich nicht Schauspieler. Also wir sind ja immer mit uns auch viel beschäftigt. Aber ich bin kein Kantinenschauspieler. Also ich komme nicht rein und muss die ganze Aufmerksamkeit haben. Ich finde es auch mal spannend zuzugucken.
Jetzt haben wir noch ein bisschen über 2 Wochen, dann ist Weihnachten. Ist das jetzt für dich, du hast ja gesagt, du bist noch auf Promotour, es ist noch wild und Umzug und alles steht, kommt dann so eine ruhigere Zeit oder wie geht es bei dir dann weiter?
Ja, ich habe tatsächlich noch, das ist jetzt blöd, wenn ich so mit meiner Arbeit angebe, die ich habe, aber ich habe tatsächlich noch ein Hörbuch zugesagt und die einzige Zeit, das zu machen, war zwischen den Jahren. Das heißt, ich habe nicht so richtig Pause.
Also Mama hat nicht so viel von dir dieses Jahr.
Nee, leider nicht, aber
aber du bist da am Fest.
Ich werde natürlich an Weihnachten da sein, aber ich werde auch auspacken, aber halt keine Geschenke, sondern meine Kartons und freue mich, in Hamburg anzukommen. Aber das wird dann so richtig erst im nächsten Jahr sein.
Vor allem, wenn du dann auch hier spielst und regelmäßig Vorstellungen hast.
Genau, und dann, wenn man irgendwie so eine Routine reinkriegt, zur Probe fährt und so weiter, dann bin ich hier.
Dann sage ich einfach mal so im Namen aller Hamburger willkommen. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Bleib.
Ja, ich versuche.
Ist auch besser als Berlin. Ja. Ich sage es aus Erfahrung. Morgen kommt Dr. Klaus Hurelmann, Sozialbildungs- und Gesundheitswissenschaftler. Freuen wir uns sehr drauf. Und wenn Sie wieder dabei sind, wäre natürlich auch schön. Morgen 18:45 hier bei Das. Bjarne Mädel, vielen Dank. Ihnen
vielen
schönen
Dank.
Abend und gucken, ne? Sowohl Stromberg als auch Prange.
Man ist ja Nachbar.
Ja, man ist ja Nachbar, eben. Und jeder wird sich wiedererkennen, so ein bisschen.
Jeder hat
die Hausgemeinschaft.
Einen.
Jeder hat einer. Jeder ist einer. Genau.